Unser Thema ist, Jesus ist immer gegenwärtig. Die gegenwärtige Zeitrechnung aus der geistlichen Sicht. Und wir haben doch gesagt gehabt, Jesus musste ein Geheimnis gekannt haben, das vielleicht der eine oder andere Christengemeinde nicht so sehen kann oder noch nicht erkannt hat, weil bei ihm sind immer die Leute so gleich geheilt worden. Also wenn du die Wunder von Jesus liest, dann ist es entweder ruckzuck sofort passiert oder innerhalb ganz kurzer Zeit. Und wenn du das Buch von Azusa Street liest, dann ist es auch in der Regel gleich passiert oder eben auch in kürzester Zeit. Und da muss ein Geheimnis noch dahinter stecken und es muss mit dem Zeitfaktor zusammenhängen. Ich habe einmal die Schriftstelle Matthäus 8, 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. So, er hat sich etwas erfüllt, das eigentlich noch gar nicht geschehen war, nach unserer Zeitrechnung noch nicht geschehen war. Er war noch nicht am Kreuz, er hat unsere Schwachheiten und Krankheiten noch nicht getragen, aber es war im Propheten schon niedergeschrieben. Und das Interessante ist, auch der Prophet hat es in der Vergangenheitsform geschrieben. Er hat geschrieben, er selbst nahm unsere Schwachheiten. Er hat nicht geschrieben, er selbst wird unsere Schwachheiten nehmen, sondern er nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und da kommt man natürlich schon ein bisschen in die Bredouille, wenn man das mit dem Verstand angeht, nach unserer Zeitrechnung, nach irdischer Zeitrechnung. Und die geistliche Zeitrechnung ist halt einfach eine ganz andere. In der geistlichen Welt ist alles gegenwärtig. Da ist alles auf jetzt und hier und da. Und auch der Glaube von Jesus oder der Glaube der Leute in der Azusa Street oder sonstigen Leuten, die viel Heilungen, Zeichen und Wunder gewirkt haben, der war auf das Jetzt, auf die Gegenwart fokussiert, auf hier und jetzt. Jetzt, wenn ich die Hände auflege, geschieht Heilung. Jetzt, wenn ich bitte, geschieht das Wunder. Jetzt, und das müssen wir einfach uns mehr zu Gemüte führen und das anschauen und umdenken, dass es immer jetzt ist, weil in der geistlichen Welt gibt es nicht unseren Kalender, da gibt es nicht unsere Uhr. In der geistlichen Welt ist das ohne Zeit und Raum. Also nicht so, wie wir es auf der Erde kennen. Und dummerweise sind wir das sehr geprägt, weil wir ja so aufgewachsen sind. Ja, mit Uhr und Kalender und den ganzen Terminen, was man so danach richtet. Aber Gott steht über diesen Dingen. Die geistliche Welt steht über diesen Dingen. Und wenn Jesus damals am Kreuz hing, nach unserer Zeitrechnung vor 2000 Jahren, und die geistliche Sache aber ohne Zeit und Raum ist, dann ist es immer jetzt. Also jetzt trägt Jesus deine Schwachheiten, deine Krankheiten, die Strafe deiner Sünde, den Fluch und alles rundherum. Er trägt es gerade jetzt und dann kannst du auch jetzt den Segen empfangen. Also nicht irgendwann und irgendwie noch im Jahr 2025 oder so. Für Gott gibt es nicht in erster Linie unseren Kalender zum 2025, sondern es ist immer heute, hier und jetzt. Gott ist in der Gegenwart, alle Zeit und alles ist gleichzeitig. Diesen Zeitfaktor, den wir so gelernt haben und daran gewöhnt sind, den müssen wir irgendwie ein bisschen beseitigen aus der geistlichen Sicht, aus der Sicht des Glaubens. Wir müssen erkennen, dass Jesus jetzt unsere Krankheiten, Leiden, Gebrechen, Schmerzen, Fluch, Armut jetzt gerade trägt, jetzt gerade am Kreuz trägt. Vielleicht kannst du es ja schon so sehen und das annehmen, dann ist es super. Und wenn noch nicht, dann muss man das Oberstübel da erst einmal ein bisschen umprogrammieren und das versuchen, so sich anzutrainieren, so zu sehen, weil der Glaube ist auch immer gegenwärtig. Der Glaube ist nicht in der Zukunft, weil dann ist er Hoffnung. Aber für uns, der Glaube ist gegenwärtig. Ja, und Jesus hängt jetzt am Kreuz und ist auch jetzt auferstanden und er sitzt auch jetzt auf dem Thron und er ist auch jetzt hier bei uns und lebt in uns. Er ist alles in allem gleichzeitig. Das ist vom Verstand her nicht ganz begreifbar, wenn er nicht den Glauben annimmt. Der Verstand hat bloß drei Dimensionen, aber die geistliche Welt hat viel mehr Dimensionen. Die Schrift sagt auch, dass alles, was geschaffen wurde, durch ihn geschaffen wurde und für ihn geschaffen wurde. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Aus der Kolosser 1, 16 und 17 nachlesen. Also er steht über Raum und Zeit. Aus der geistlichen Sicht gibt es die 2000 Jahre nicht, die wir auf unserem Kalender stehen haben. Also das müssen wir uns ein bisschen umdenken einfach. Das kann aber nur ein einfältiger Glaube annehmen. Also Verstandesmensch hat da einfach ein Problem. Der Glaube kann das sehen. Der Glaube sieht nämlich die geistliche Realität. Der Glaube, der kann die geistlichen Dinge wahrnehmen und er kann genau sehen, wie Jesus gerade jetzt am Kreuz hängt und das alles auf sich geladen hat, kann aber gleichzeitig sehen, wie Jesus auf dem Thron sitzt und regiert. Er kann auch sehen, wenn wir jetzt nach unserer Zeitrechnung gehen in der Zukunft, wie Jesus wiederkommt. Deshalb haben wir auch diese Zuversicht, diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, dass er unsere Leiber umgestaltet, in einem Nu verwandelt. Wie heißt das? Sterbliche, das muss Unsterblichkeit anziehen und so weiter. Das wird alles geschehen nach unserer Zeitrechnung, aber von Geistlichen her gesehen ist es eigentlich schon passiert, weil es vorausgesagt ist, genauso wie der Jesaja hunderte Jahre vorher diesen Kreuzestod vorausgesehen und vorausgesagt hat, somit ist schon Heilung geschehen, genauso ist es auch fix, dass die Posaune posaunen wird und der Herr vom Himmel herabkommt, wie die Apostelgeschichte heißt, dass jetzt in der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Und das ist die Hoffnung der Christen, das ist das, auf das wir hinarbeiten, auf den wir warten, auf den wir im Glauben hinschauen. Unser Fokus liegt nicht auf irgendeinen Antichristen oder so einen Weltherrscher. Unser Fokus liegt auf Jesus, weil das ist der einzige Weltherrscher. Ihm gehört die ganze Erde und ihre Fülle, haben wir erst einmal gehört. Er ist der Herr über alles und auch über Raum und Zeit. Und wenn du Jesaja 53 liest und vielleicht darüber nachdenkst und meditierst, dann formst du dir eigentlich in deinem Herzen ein Bild von dieser Situation. Dann formst du dir ein Bild, wie er deine Krankheiten am Kreuz trägt, wie der Fluch auf ihm liegt, wie die Strafe der Sünde, der Tod auf ihn gekommen ist. Der Joseph Prince hat damals so eine tolle Animation in seinem Video gezeigt, wie die ganze dämonische Welt auf Jesus losgezogen ist. Und es ist genauso passiert. Alles kam auf ihm. Er hat das Ganze angezogen, sagen wir mal, wie ein Magnet, wie so ein Supermagnet, der alles angezogen hat. Und wenn wir das sehen können, dass das gerade auch jetzt passiert, dann zieht es das ganze Schlechte von dir weg. Er zieht alles auf sich. Ja, es gibt ja manchmal da diese Informationen von den Wissenschaftlern, wie im Weltall draußen so schwarze Löcher sind, wo die ganze Planeten oder Planetensysteme, Sternensysteme da verschlingen. Also ähnlich ist es auch mit Jesus. Er zieht alles Schlechte auf sich, wie ein Supermagnet oder wie so ein schwarzes Loch. Er verschlingt das alles. Es zieht alles weg, wenn du das im Glauben sehen kannst. Und gleichzeitig geschieht Wiederherstellung in deinem Körper, in deinem Leben, in deinen Umständen. Fließt der Segen, das Vakuum, das entstanden ist, weil das von dir weggezogen wurde, das Böse, das Schlechte, wird mit dem Segen Gottes aufgefüllt und breitet sich in deiner Umgebung und in deinem Leben einfach aus. Und diese Verheißung oder dieses Wort, Jesaja 53, wird auch mehrmals im Neuen Testament zitiert, die sollst du auf dich beziehen. Ja, in der Form, dass du sagst, jedoch all meine Leiden, ja, nicht nur unsere Leiden, sondern ganz spezifisch deine, meine Leiden, Krankheiten, Schwachheiten, Gebrechen, Schmerzen und so weiter, jetzt trägt sie Jesus gerade an seinem Leib. Es fließt alles gerade auf ihn. Er zieht es von mir weg. Er zieht alles auf sich, weil dafür wurde er geopfert. Dafür ging er ans Kreuz. Dafür hat er sich hergegeben. Und diese Sichtweise, wenn sich in unserem Herzen ausbreitet, setzt es die Kraft des Heiligen Geistes frei, weil der Heilige Geist diese Wahrheiten des Wortes einfach bestätigt. Dann können diese Heilungen und Segnungen, die wir alle erwarten, einfach leichter passieren. Viel schneller, zustande kommen. Nicht, dass man betet, naja, schauen wir mal so ungefähr, dann passiert es einfach. Wie gesagt, ich habe erst wieder gelesen in dem Azusa Street Buch, da hat eine Frau das Ohr abgerissen bekommen, es ist bloß noch ein Batzen Fleisch dran gehängt und die hat für die Frau gebetet, Hand aufgelegt, dann haben sie diesen Verband wieder hochgehoben und haben zugeschaut, wie ein nagelneues Ohr aus dem Kopf herausgewachsen ist, innerhalb ein paar Minuten. Und so stelle ich mir das einfach vor, so muss es sein, so ist es gut und so ist es richtig und so ist auch Gottes Plan. So soll das sein, innerhalb ein paar Minuten vielleicht, von mir aus auch in ein paar Stunden, ist mir dann egal. Von mir aus dauert eine Heilung einmal auch ein paar Tage als Prozess, ist alles kein Problem. Hauptsache, es geschieht. Und das ist Gottes Wille. Und wenn wir unseren Glauben auf die Gegenwart richten können, dann baut sich unser Glaube einfach viel stärker auf. Es ist Glaube notwendig. Ja, viele sagen, ja, du, weil mit deinem Glauben, wenn Gott es tun will, wird er es schon tun und wenn nicht, kann man eh nichts ändern. Und diese Sichtweise haben viele Christen sich angeeignet, aber diese Sichtweise ist einfach schlichtweg falsch. Das ist eine religiöse Sichtweise und es ist dann bei denen, wo gar nichts passiert. Weil unterm Strich kommt der Teufel und sagt, ja, es ist einfach nicht Gottes Wille. Und dann wird der Glaube auch nicht aktiviert. Wenn du nicht weißt, was der Wille Gottes ist, tust du dich ganz schwer im Glauben. Und was ist, wenn jetzt aber doch nichts geschieht? Dann sage ich, dann bleib dabei und trainiere deinen Glauben. Lass dich nicht von solchen Enttäuschungen oder Nichterfüllung, lass dir dann nicht den Glauben kaputt machen. Sondern den Glauben soll man aufbauen, nicht kaputt machen lassen. Und lass deinen Glauben einfach auch in dir erst hochkommen, indem dass du dir die Dinge auch vorstellen kannst. Da hilft so ein Buch mit solchen Zeugnissen schon ungemein. Oder auch eben die Heilungsstellen in der Bibel, die ganzen Segnungen. Wenn man sich die bildlich vorstellt und sich damit im Herzen ein Bild davon macht und sich vielleicht auch dann vorstellen kann, wie das auch so geschieht, wenn wir beten, wenn wir die Hände auflegen, dann macht es Sinn. Der Glaube braucht nämlich irgendein Bild in sich. Der Glaube denkt in Bildern. Der Glaube denkt nicht in Worten in erster Linie, sondern er macht sich immer ein Bild. Ja? Weil wenn du dir jetzt ein Auto vorstellst, dann stellst du dir bildlich ein Auto vor und nicht die vier Buchstaben, A-U-T-O. Ja? Darum ist es einfach in uns drin so, dass wir ein Bild brauchen. Und wenn wir uns für Heilung was vorstellen und uns vorstellen können, wie das jetzt einfach zack geschieht, ja, wenn so ein Ohr aus dem Kopf ganz neu herauswächst, oder wie ich letztes Mal gesagt habe, von dem, der sein Holzbein abnehmen musste und dann wurde gebetet und ein komplett neues Bein ist aus dem Knie herausgewachsen und beim anderen ein ganzer Arm aus der Schulter, dann ist das natürlich schon ein Riesending. Bei anderen sind Krebsgeschwulste einfach abgefallen. Also bei Gott ist einfach alles möglich. Aber der Glaube braucht den Ansatz, dass er auch glaubt, dass das geschieht. Dass er nicht sagt, ja, ich bete mal und dann schauen wir mal. Sondern der Glaube braucht einfach da eine ganz andere Zuversicht. Und deshalb braucht er diese Vorstellungskraft. Und die Vorstellungskraft muss natürlich wieder auf Gottes Wort gegründet sein. Auf dem Wort der Wahrheit. Ja, und das Ja, Aber, das muss gestrichen werden. Der Glaube, der passt mit dem Ja, Aber überhaupt nicht zusammen. Ja, Aber ist ein Gift und vernichtet den Glauben. Ja, wenn man sagt, ja, aber ich bin ja noch krank, ich spüre ja den Schmerz noch, ich sehe ja den Segen nicht, dann hat er vorne dran ein Ja, Aber und das ist Unglaube, das ist Zweifel, das ist nicht gut. Der Glaube braucht ein Bild, wie Heilung geschieht. Egal, welche Krankheit das ist. Also form mir da ein Bild, wie das geschieht oder ein Bild, wie das die Krankheit oder das Dämonische, was auch immer es ist, der Fluch, wie er von deinem Körper oder aus deinem Umstand weggezogen wird und wie alles auf Jesus fällt, wie alles aufs Kreuz hingezogen wird, wie alles auf ihn hingerichtet ist. Ja? Der Segen kann einfach dann nur noch auf dich fließen. Das Schlechte wird weggezogen von den Magneten des Kreuzes. Und das Gute fließt aus dem Himmel auf dich. Ich komme jetzt auf eine Stelle, wo Jesus gesagt hat in Johannes 12, 32, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Diese Stelle wird in der Regel so gelehrt, ja, dann zieht der Menschen zu sich, dass sie gerettet werden. Es ist vielleicht nicht verkehrt. Also jeder, der hingezogen wird und gerettet wird, bin ich froh drum, ist toll. Aber wenn ich jetzt den Kontext einmal lese, dann geht es da eigentlich gar nicht um die Errettung von Menschen. Da geht es um Vers vorher. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies sagte er, um anzudeuten, welchen Todes er sterben sollte. Ja, wen oder was zieht er nun zu sich? Ich werde alle oder vielleicht heißt es auch alles, alles oder alle zu mir ziehen. Und vorher sprach er von Fürst dieser Welt, dass er jetzt gerichtet ist und dass das Gericht über ihn jetzt kommt. Und der Fürst dieser Welt, das wissen wir ja, ist der Satan und seine ganzen Kohorten. Jetzt nehmen wir mal an, es ist da nicht, sind da nicht Menschen gemeint, die er hinzieht zur Rettung, sondern es sind die dämonischen Mächte gemeint, die er auf sich zieht, als er als Opfer, als Gotteslamm am Kreuz hing. Dann macht es aber auch sogar Sinn. Er hat sich nämlich dafür hergegeben. Er hat sich zur Verfügung gestellt für sowas. Er hat sich ans Kreuz hängen lassen, freiwilligerweise, sich als Opfer dafür hergegeben, dass diese Mächte dann auf ihn kommen und dann von den Menschen, die an ihn glauben, weggezogen werden. Um unseretwillen hat er sich ja hingehängt ans Kreuz. Ja? Und er deutete hier weniger die Art seines Todes an, wie die meisten sagen. Ja, der hat angedeutet, dass er am Kreuz sterben muss. Erhöht, ich weiß nicht, ob die damals mit dem schon was anfangen haben können oder auch nicht. Aber ich glaube, dass er vielmehr noch den Sinn seines Todes damit ausdrücken wollte. Dass er den Sinn, warum stirbt er, warum stellt er sich jetzt als Opfer zur Verfügung. Dass er das alles, das Schlechte, das Böse, die Krankheiten und die bösen Mächte, die Geister der Finsternis auf sich zieht. Ja, er hat angedeutet, was da im Geist geschieht und nicht unbedingt, was da im Natürlichen geschieht, dass er da ans Holz hingehängt worden ist. Freilich ist es passiert, aber die geistliche Komponente ist immer die wichtigere. Und dadurch hat er jede feindliche, dämonische Macht besiegt, weil alles auf dieses Opferlamm gezogen wurde, das zur Verfügung gestellt wurde. Und damit dürfen die eigentlich rechtlich nicht mehr uns pisacken. Ja, wenn dich Mächte der Finsternis attackieren, dann musst du abweisen und sagen, hoppla, ihr seid auf Jesus gekommen, er hat sich zur Verfügung gestellt, ihr habt an mir kein Recht mehr. Das Opfer wurde gequält, dafür war es da, jetzt müssen diese Mächte von dir und von mir ablassen, weil wir an Jesus gläubig geworden sind. Dann schließt sich der Kreis wieder, weil es heißt in der Schrift in Kolosser 1,13, dass wir versetzt sind aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Lichts, in das Reich Jesu Christi. Nicht mehr unter dem Machtbereich der Finsternis. Und das gibt für mich einen Sinn, das ist für mich schlüssig. Jesus hat sich als Opfer dafür hergegeben, dass die Mächte der Finsternis auf ihn kommen durften. Ja, und die kamen ja da mit Schwung und Freude auf ihn. Jetzt haben wir ihn endlich, haben aber nicht gemerkt, dass sie unterm Strich ausgeschmiert worden sind, weil Jesus damit den Sieg über sie errungen hat. Und so wie die finsteren Mächte auf Jesus gezogen wurden, so auch jeglicher Fluch, jegliche geistliche Bindung, alle Armut, jeder Mangel, jede Sünde, jede Ursache von allem Bösen und die Verursacher, alles wurde auf ihn gelegt. Alles kam auf dieses Sündopfer. Auch die Strafe für deine Sünde, und die Forderung, die das Gesetz gestellt hat, das Gesetz fordert ja vom Sünder den Tod. Oder auch schon zu Adam sagte Gott, wenn du von dem Baum isst, musst du sterben. Also wenn du sündigst, musst du sterben. Und das ist die Forderung, die war offen. Und diese Forderung hat Jesus damit erfüllt. Also die Forderung ist bezahlt worden. Ein für alle Mal. Es ist vollbracht, hat Jesus die letzten Worte am Kreuz gesagt. Und das dürfen wir sehen, dass es vollbracht ist. Und das ist immer wieder im Zeitfaktor. Es ist vollbracht. Dieses Erlösungswerk ist vollbracht und es ist mit Ewigkeitscharakter. Also es muss nicht noch erst irgendwas gemacht werden. Es ist einfach vollbracht. Diese Forderung ist für dich und für mich erfüllt. Und jetzt Jetzt ist sie erfüllt, ja? Nicht erst vor 2000 Jahren. Gerade jetzt ist die Forderung der Sünde und des Gesetzes für dich erfüllt. Gerade jetzt ist die Basis für jede Krankheit, für jeden Fluch, für alles Schlechte von dir weggezogen. Und wenn das auf Jesus gefallen ist, dann kann der Segen Gottes ungehindert zu dir fließen. Und den Segen Gottes haben wir von Abraham geerbt. Und er kann deshalb oder darf deshalb und muss deshalb in all deinen Lebensbereichen fließen. Lerne das so zu sehen, zu erkennen, im Glauben zu nehmen und auch auszusprechen. Vor allem dann, wenn die Umstände in deinem Leben dir was anderes vermitteln wollen. Die Negativumstände oder die Medien, die wollen uns immer was anderes vermitteln. Aber unser Bereich des Glaubens liegt auf Gottes Wort und nicht auf das Wort von Menschen. Also, Jesus und damit auch wir, eben weil wir vom Geist her neu geboren wurden, sind außer Raum und Zeit. Wir sind nicht mehr von den irdischen Dimensionen begrenzt. Und wir können damit erkennen, dass Jesus alle Zeit, in allen Variationen, überall gegenwärtig ist. Also diesen Gedankengang, das war vor 2000 Jahren, ist ja schon so lange her, ablegen, weil es ist heute genauso gültig, wie wenn es gerade eben passiert wäre. Und geistlich gesehen ist es ja gerade jetzt so. Also er ist immer bei dir, er ist mit dir, er ist in dir, als Erlöser, als Retter, als Helfer, als dein Hirte, der dich leitet, der dich führt. Und die Schrift sagt uns ja auch, dass seine Gnade ewig ist. Und jeden Tag neu oder jeden Morgen neu. Das ist auch wieder so eine zeitlose Aussage. Die Gnade ist ewig. Die ist nicht erst seit dem Tod von Jesus, aber weil der Tod von Jesus ein Ewigkeitsding ist, so ist auch die Gnade ewig und sie ist jeden Morgen neu. Sie veraltet nicht, die schwächt sich nicht ab. Jeden Tag und jeden Morgen ist seine Gnade neu und ewig. Und deshalb können wir jeden Tag wieder auf diese Gnade vertrauen. Und so soll man hinschauen auf diesen Jesus. So soll man sehen, als ob er gerade jetzt am Kreuz hängt. Für dich und für mich und für alles Schlechte auf dieser Welt wurde gerade er jetzt geopfert. Sagt uns auch Hebräer 12,2, lasst uns hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber wenn wir hinschauen auf Jesus, dann wird unser Glaube vollendet. Wir haben im Glauben angefangen, an dem Tag, als wir uns bekehrten zu Jesus, wo wir wiedergeboren wurden. Aber unser Glaube wird auch vollendet, indem dass wir hinschauen auf Jesus. Erstens auf den, als er am Kreuz hängt, und auf den, dass er auferstanden ist und auf dem Thron sitzt. Wir können diesen Jesus in beiden Variationen sehen. Ja, wir schauen auf ihn hin, so wie die Israeliten auf die eherne Schlange geschaut haben, die der Mose am Stock erhöht hat. Und wenn sie dorthin schauten, wurden sie geheilt. Vorher wurden sie von einer Schlange gebissen, von einer Giftschlange, weil sie gesündigt hatten. Und dann mussten sie auf diese Schlange, die Mose gemacht hat, hinschauen und wurden geheilt. Also dieses Hinschauen auf so ein Opfer, das macht es aus, diese Glaubenssicht. Johannes 3,14 hat es aufgegriffen und sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Sehen wir, dass das dort ein Bild war für das, was Jesus in Wirklichkeit getan hat. Und ich habe oft gedacht, ja, warum auch gerade eine Schlange? Eine Schlange ist ein Bild für das Böse, für die Sünde. Und dann sehen wir, die Sünde ist ans Holz gehängt worden. Jesus wurde ja buchstäblich zur Sünde für uns. Die Sünde wurde ans Kreuz gehängt. Die Forderung des Gesetzes wurde ans Kreuz gehängt. Und wenn wir das anschauen, wenn wir hinschauen auf Jesus, so werden wir geheilt, so werden wir erlöst, so werden wir gerettet, so werden wir in den Segensfluss hineinkommen. 4. Mose 21,9 war das, da steht das drin, wie das Mose machte. Ich kann es einmal diesen Vers lesen. Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Also die Sünde hat zugeschlagen, aber die Sünde konnte es nicht vollenden, konnte den Tod nicht hervorbringen, weil der Israelit auf die Schlange schaute, auf dieses Opfer schaute, wo die Sünde dort einfach ja, ans Kreuz gehängt wurde, so wie Jesus in Form der Sünde es getan hat. Okay, Jesus ist praktisch gesagt immer da. Also nicht denken, oh, heute ist er nicht da, weil du nicht so nachfühlst. Er ist immer da. Er ist allgegenwärtig. Jesus ist da. Wenn du die Apostelgeschichte mal gelesen hast, wie der Paulus sich bekehrt hat, da war Jesus gegenwärtig. Da hat er sich halt einfach dann noch intensiver manifestiert. Aber dass er vorher nicht da war, kann man nicht sagen. Ja, er sagte sogar, warum verfolgst du mich, Saulus? Warum verfolgst du mich? Obwohl, wenn er nicht da gewesen wäre, hätte er ja nicht verfolgt werden können. Aber wer die Jünger verfolgt oder wer das Wort Gottes verfolgt, das Evangelium, der verfolgt Jesus. Und Jesus ist überall da, wo seine Jünger sind und wo das Wort gepredigt wird, weil er ja das Wort ist. Jesus ist immer gegenwärtig. Und als die ersten Jünger dann ausgezogen sind, steht in Markus 16, 20, und gepredigt haben, hat der Herr mitgewirkt und das gepredigte Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigt. Da sehen wir, dass Jesus mit dabei war. Er hat das Wort, das Evangelium mit Zeichen und Wundern und Heilungen bestätigt. Und die wussten das, dass Jesus dabei ist. Sie kannten ihn und sie haben geistlich Offenbarung gehabt, dass er da ist. Und nicht, wie hier jetzt die meisten Leute meinen, ja, der ist jetzt oben im Himmel und da sitzt er und da wartet er und vielleicht kommt er irgendwann. Er ist gegenwärtig, nur nicht physisch. Ja, er ist geistlich gegenwärtig, physisch ist er nicht gegenwärtig. Das war er vorher, aber der physische Zustand, der hat ihn ja extrem begrenzt. Und jetzt ist er in einer ganz anderen geistlichen Form gegenwärtig und kann gleichzeitig alles und überall sein. Und wenn wir das wissen, dann tun wir uns viel leichter in unserem Glaubensleben. Wenn wir wissen, Jesus ist immer dabei, dann kannst du zu jeder Zeit zu ihm sagen, Jesus, oh, da habe ich jetzt ein kleines Problem oder auch ein größeres. Ich bitte um deine Hilfe, ich nehme dich mit hinein in die Sache und er ist Gewehr bei Fuß. Er sagt einmal, das Reich Gottes ist nahe gekommen, Matthäus 3,2. Es ist nahe gekommen. Er sagt, tu Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ja, dann wird wieder eine Buße. Ja, jetzt müssen wir wieder Buße tun für die ganzen Sünden. Das meint er hier gar nicht. Tu Buße bedeutet eigentlich, denkt um. Denkt um, jetzt ist das Reich Gottes nahe gekommen. Es ist zum Greifen nah. Es ist mitten unter euch, sagt Jesus. Es ist hier und durch ihn haben wir Zugang. Und es war nicht bloß damals so, sondern es ist auch wieder Ewigkeitssache. Das Reich Gottes ist nahe, der Machtbereich Gottes ist nahe und wir sind sogar in diesen Machtbereich hineingenommen und aus dem Machtbereich der Finsternis herausgenommen worden. Das dürfen wir so sehen. Und Jesus ist der Zugang. Jesus ist die Tür. Er sagt das selber mal, ich bin die Tür. Johannes 10, 7 und 9. Ich bin die Tür der Schafe. Er ist die Tür zur geistlichen Welt. Ja, er kümmert sich ja nicht um die Schafe, wo sie aus ihrem Stall raus und reingehen, sondern es geht um die geistlichen Dinge, es geht um uns und er ist die Tür, durch ihn haben wir Zugang zur Himmelswelt, zur geistlichen Welt und zu eben diesen Kräften, die dort zur Verfügung sind. Eine Schrift sagt, das Reich Gottes besteht in Kraft, ja, nicht in irgendwelchen Worten und schlauen Sprüchen. 1. Korinther 4, 20, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Ja, viele sagen, ja, wir müssen Reich Gottes bauen. Nein, das Reich Gottes hat Bestand, es besteht sogar in Kraft. Ja, es heißt einmal von der Gemeinde bauen in der Schrift, ja, aber vom Reich Gottes bauen steht nicht. Das Reich Gottes soll verkündet werden und es soll demonstriert werden. Und das Reich Gottes zu demonstrieren, müssen wir eben umdenken, müssen wir Buße tun und erkennen, dass alles jetzt hier und gegenwärtig ist und dass Gottes Wille immer ist, Menschen zu befreien, zu heilen, zu retten, in die Wahrheit zu führen, frei zu machen von dämonischen Mächten, von Flüchen und von allem Bösen, was es halt einfach gibt. Und durch Glauben machen wir uns diese Kräfte des Himmelreiches zur Verfügung. Ja, das ist da, aber der Glaube ist es, der es freisetzt, dass es in der natürlichen Welt sich manifestiert. Hebräer 6,5 spricht einmal von Leuten, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters bereits geschmeckt haben. Ja, und es sollen diese Kräfte des zukünftigen Zeitalters, es ist das, wenn dann Jesus komplett wieder hier ist, auch physisch wieder hier ist, das ist das zukünftige Zeitalter, da wo es keinen Teufel und keinen Dämon und keinen Fluch und keine böse Sache mehr gibt, keinen Tod mehr gibt. Diese Kräfte können wir jetzt schon schmecken. Wir können jetzt schon erfahren, wie diese Kräfte wirken. Und das lehren wir und das hören wir und das lernen wir. Diese Wahrheiten müssen uns zum Segen sein. An diesen Wahrheiten kann ein echter, biblischer, göttlicher Glaube entstehen und wachsen. Und dann hat der Heilige Geist nämlich etwas, was er zu bestätigen kann. Ja, wenn der Christ nicht die Wahrheit kennt, sondern in Lügen verstrickt ist, in religiösen Dingen, dann hat der Heilige Geist keine Möglichkeit, das Wort der Wahrheit bestätigen zu können. Umso mehr der Christ die Wahrheit erkennt und es im Glauben nimmt und festhält und darauf baut, umso mehr wird der Heilige Geist dieses Evangelium, dieses Wort der Wahrheit auch in deinem Leben bestätigen. Weil um unsertwillen, um deinetwillen wurde Jesus ans Kreuz geheftet. Für uns hat er sich hergegeben. Für uns hat er sich geopfert. Ja, es heißt einmal im 2. Korinther 8,9, lesen wir den ganzen Vers, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also das ist ja schon ein sehr interessanter Vers. Und er sagt da zu den Korinthern, ihr kennt doch die Gnade, ihr wisst doch, ich habe es euch doch schon gepredigt, was der Herr Jesus getan hat. Er war reich, es war der Herr des ganzen Universums, der Herr der Herrlichkeit, dem, der alles, was geschaffen wurde, geschaffen hat und damit gehört es ihm auch. Und dieser wurde für uns, um unseretwillen wurde er arm, als er am Kreuz hing, besaß er nichts mehr. Null. Nicht einmal diesen Schurz, den man ihn immer angemalt hat. Nein, er hing pudelnackt dort, er hatte nichts mehr, er konnte sich nicht mehr bewegen. Und dadurch hat er unsere Armut getragen. Der Paulus hat geschrieben, damit wir durch seine Armut reich würden, damit wir gesegnet würden, damit der Segen Abrahams zu uns kommen kann. Er wurde für uns zum Fluch am Kreuz. Er wurde für uns arm, mehr als arm. Ja, und wenn du das sehen kannst, dass gerade jetzt deine Armut, dein Mangel, der Fluch, der gegen dich gegangen ist, der Fluch, der auf der Schöpfung liegt von Adam her, dass das alles an diesem Jesus hängt, dass er es mit seinem Opfer auf sich gezogen hat, und dass das jetzt gültig ist, dass er jetzt dort hängt, dann wird es für dich unweigerlich wirksam. 100%, weil Gott nicht lügen kann. Lerne es so zu sehen. Der Paulus wusste das und deshalb hat er das geschrieben. Jesus zieht alles zu ihm hin wie ein Magnet. Ja, durch seine Gnade ist es geschehen. Und deshalb fließt der Segen zu dir, weil das Schlechte, das Sündige, den Fluch hat er gerade jetzt auf sich gezogen. Und der Segen füllt dieses Vakuum auf. Ja, der Verstand bringt dann Einwände. Wie soll das denn gehen? Ja, der ist für mich arm geworden. Aber wo soll denn jetzt der Segen herkommen? Wo soll ich jetzt reich werden? Wo soll ich jetzt gesegnet werden? Da ist ja nichts da. Der Verstand sieht bloß, was vor Augen ist. Der Verstand sieht die Umstände an, der Verstand beruft sich dann auf die schlechten Meldungen aus den Medien. Es geht ja alles gar nicht, aber lass dem Verstand nicht die Herrschaft geben. Gib dem Glauben, gib dem Wort Gottes, gib Jesus die Herrschaft in deinem Denken. Ja, bei Gott ist alles möglich. Ja, wie kann das gehen, dass du einfach ein neues Ohr aus dem Kopf rauswächst? Wie kann da einfach ein neues Bein aus dem Knie rauswachsen? Wie kann der blinde Bartimäus, der zu Jesus gekommen ist, da einfach wieder zwei gesunde Augen im Kopf haben? So könnte man da durchgehen. Wie kann der Sturm und die Wellen gehorchen, bloß weil der sagt, sei still? Das ist im Verstand nicht zu begreifen. Der Verstand muss am besten jetzt einmal Ruhe geben und der Glaube muss sagen, preis den Herrn, bei Gott ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Ja, unsere Sache ist, dass wir glauben, was er gesagt hat und wie sich das erfüllt, ist seine Sache. Das ist die Sache des Heiligen Geistes, wie ein neues Ohr entstehen kann. Ja, weil Gott ist der Schöpfer. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Da ist so ein Ohr eine Kleinigkeit. Da ist irgendein anderes Körperteil eine Kleinigkeit. Da ist ein sagen wir mal, 10 cm großes Krebsgeschwulst, eine Kleinigkeit. Wenn Gott sagt, weg, dann ist es weg. Entweder es fällt ab oder es ist in Nichtigkeit aufgelöst. so ist Gott, so ist die geistliche Welt. Und der Verstand ist immer, der ist alles begrenzt. Und wenn du sehen kannst, dass er immer derselbe ist, dann ist es ganz viel wert, weil dann ist er heute, hier und jetzt und in deiner Sache genau derselbe Jesus wie damals. Und wenn die Leute ihn damals im Glauben berührt haben oder nur den Saum seines Gewandes berührt haben und von Dingen geheilt wurden, die unheilbar waren, oder wenn der Schatten von Petrus auf Leute gefallen ist, sie wurden geheilt und Dämonen sind ausgefahren, dann ist es für uns heute genauso relevant. Dann können wir nicht sagen, ja, das war halt damals so. Dann sind wir wieder auf der irdischen Zeitrechnung gelandet und das ist das, was uns eigentlich den Segen raubt. Also Jesus, sagt Galater 3, 13, 14, ist für uns dort zum Fluch geworden, damit der Segen Abrahams durch ihn zu uns kommen kann. Das ist der erklärte Wille Gottes. Also wenn Jesus für uns zum Fluch geworden ist und dann ändert sich aber nichts bei uns, dann wäre es ja fast umsonst gewesen. Also dürfen wir das ruhig im Glauben so sehen, jawohl, er ist für mich, für dich, für uns alle dort zum Fluch geworden, als er am Holz hing, aus dem Grund, damit der Segen Abrahams, den er von Gott bekommen hat, dass der dann zu uns fließen kann, weil wir haben durch Jesus von Abraham diesen Segen geerbt. So wie Isaak und Jakob, die haben ihn geerbt und sie haben den Segen erlebt und genauso soll es auch bei uns sein. Und da gibt es noch einige Bibelstellen, ich habe mal drei davon, die uns den Segen verheißen. Und wir wissen ja, in Jesus ist ein Ja und ein Amen geschehen, so viele Verheißungen es auch gibt. Also Sprüche 13, 21 sagt uns, Unheil verfolgt die Sünder, aber Glück belohnt die Gerechten. Also wir sind die Gerechten, das ist uns ja inzwischen hoffentlich sehr klar. Wir werden Glück haben. Glück belohnt uns. Es gibt auch einen Lohn für das, dass wir glauben. Ja, der Herr ist ein Belohner, heißt es auch. Oder Sprüche 13, 22. Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Da füge ich dann immer den Prediger 2, 26 noch hinzu. Das lautet, denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Also der Sünder, der muss aufhäufen, der muss einsammeln, der muss malochen und dann muss es dem abgeben, der vor Gott wohlgefällig ist und das ist halt der Gerechte. Also es ist etwas, was uns zufallen muss. Das Vermögen des Sünders ist nicht dazu da, dass der Sünder sein Vermögen in Saus und Braus verbrast, sondern der Sünder muss einsammeln, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Dem Gerechten, für den ist es aufbewahrt. Und dann sagt jetzt gleich einmal dein Verstand, ja, das wäre schön, wenn es so wäre, aber schau das doch an. So, dann hast du auf das vertraut, was du vor Augen gesehen hast. Dann hast du das, was vor Augen ist, über das gestellt, was Gott hier gesagt hat. Und dann musst du da Buße tun, umdenken. Die geistliche Situation ist immer über der natürlichen. Allerdings, wenn diese Schriftstellen nicht gekannt werden und auch nicht geglaubt werden und nicht bekannt werden, dann sind sie halt einfach bloß Buchstaben in einem alten Buch. Dann bewegt sich gar nichts. Aber wenn du diese Verheißungen hier suchst, aufspürst, mehr als Silber und Gold danach suchst und die in dein Herz aufnimmst und im Glauben annimmst und die auch bekennst und mit dem Herrn darüber redest, dann wird sich diese Verheißung in deinem Leben erfüllen. Ja, und dann kann die Wirtschaftskrise noch so sein, Gottes Wort steht drüber, der Herr ist größer und der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die, die auf seine Gnade und auf sein Wort, auf seine Verheißungen vertrauen. Er kennt auch den Unterschied zwischen denen, die bloß immer sagen, Herr, Herr, aber dann eigentlich nichts glauben, die so tun, als ob die religiösen Leute, oder die, die wirklich glauben. Das ist ein Unterschied, das will man nicht wahrhaben, aber da gibt es einen Unterschied. Und wenn wir in richtiger Art und Weise auf das Wort Gottes achten, gut zuhören, durch Glauben im Herzen bewahren, wird es für uns wirksam. Ich habe letztes Mal gesagt, Gott kann alles, nur eines nicht. Er kann nicht lügen. Gott lügt nicht. Ja, und seine Worte sind Kraft und er wacht sogar über seinen Worten, dass sie ausgeführt werden. Und diese Worte, wenn wir sie in uns aufnehmen, in Fleisch und Blut übergehen, werden sie lebendig, werden wir automatisch uns nach dem Wort Gottes richten und nicht nach den Nachrichten in ARD, ZDF und sonst irgendwo, weil Gott ist größer. Und wenn sein Wort unsere Herzen regiert, werden wir im Frieden leben. Wenn die schlechten Nachrichten uns übermannen, dann werden wir in Stress geraten. Okay, das Wort, lass es immer wieder in dein Herz hinein. Es bewirkt auch Reinigung, es bewirkt Heilung, es bewirkt Erbauung, Ermutigung, Wegweisung. Das Wort Gottes bewirkt auch Veränderung. Und es ist gut, dass uns das Wort Gottes verändert, weil da, wo wir falsch liegen, ist es gut, wenn wir verändert werden. Und wo wir richtig liegen, werden wir dann durch das Wort Gottes bestätigt und ermutigt und auferbaut. Das Wort entfacht seine übernatürlichen Kräfte für unsere Leiber, für unsere Seelen. Wir werden immer gesünder und fitter und auch vielleicht schöner, wenn jemand schöner werden will, weil Gottes Wort ist mit Kraft gesalbt. Umso mehr das Wort Gottes Raum bekommt, umso mehr wird es sich auch manifestieren. Es heißt im 1. Thessalonicher 2,13, dass das Wort Gottes wahrhaftig ist und dass es in uns, den Glaubenden, auch wirkt. Ja, es ist nicht bloß ein Menschenwort, es ist Gottes Wort. Und Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Diese Worte Gottes sind wirksam. Also entscheide dich, 100% dem Wort Gottes zu glauben. Nicht bloß abwägen, könnte so sein oder auch nicht. Abwägen, das sagen die Medien, das sagt der, das sagt der andere. Und das sagt die Bibel, sondern wir vertrauen auf Gottes Wort, auf das Evangelium. Und das Wort Gottes wirkt in den Glaubenden. Es wirkt Gutes, es wirkt, was es sagt, es teilt den Segen aus. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, schreibt Kolosser 3,16. Deshalb soll man immer wieder lesen, immer wieder reinschauen, immer sich wieder erbauen lassen, ermutigen lassen, befrieden lassen sogar, wenn Stress in deine Gedanken gekommen ist und in deine Gefühle. Das Wort ist wahr, es ist gewiss und aller Annahme wert, 1. Timotheus 4,9. Und Jesus sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Johannes 19,30 war das. Unsere Erlösung, deine und meine, ist vollbracht. Die Erlösung des Leibes, die folgt noch. Das ist jetzt der Geist, das ist das Unterpfand, das ist die Anzahlung für die vollkommene Erlösung. Aber das Erlösungswerk ist vollbracht. Das ist 100%. Und daran ändert sich nichts mehr. Das ist fix, das kann man nicht rückgängig machen. Das ist eine Ewigkeitssache. Für den Glaubenden ist es wirksam, für den Ungläubigen ist es leider nicht wirksam. Diese eine Hürde hat Gott eingebaut in das Evangelium. Man muss es glauben, sonst wirkt es nicht. Aber wir haben es geglaubt, es ist wirksam geworden. Wir wurden von Neuem geboren. Und genauso wirkt es in allen anderen Lebensbereichen ebenso. Weil der Herr selbst ist das Wort. Okay, also Jesus ist gegenwärtig. Und jetzt wollen wir hinschauen auf Jesus, indem dass wir miteinander ein Abendmahl feiern. Ich hoffe, ihr habt Brot und Wein hergerichtet. Weil durch das Abendmahl schauen wir hin auf Jesus. Wir schauen das Opfer an. Wir haben das Brot, das den Leib von Jesus repräsentiert. Wir haben den Wein oder Traubensaft, das Blut von Jesus repräsentiert. Und so schauen wir auf dieses ewige Opfer. Wir schauen hin auf dieses, was in Ewigkeit alles für uns geschehen ist. Und wir können es jetzt so sehen, dass es jetzt für uns geschehen ist. Dass es jetzt gültig ist. Dass jetzt das Lamm Gottes geschlachtet wurde für dich und für mich. Dass Jesus sich jetzt geopfert hat. Herr Jesus, und wir preisen dich für das, was du für uns getan hast. Wir preisen dich, Jesus, dass es gerade jetzt gültig ist, dass es gerade jetzt am Kreuz trägst, unsere Sünde, unsere Krankheit, unsere Schwachheit, jeglichen Fluch, unsere Armut, unseren Mangel, alles, Herr, jede Verletzung, jede Ablehnung, alles Schlechte trägst du jetzt, Jesus. Und gerade jetzt ziehst du dämonische Mächte auf dich, Herr, weil du dich dafür geopfert hast, dafür hast du dich hergegeben. Und so zieht es dämonische Mächte weg von uns, die uns widerstanden haben, weil wir versetzt sind aus deren Machtbereich. Wir sind in dein Königreich hineinversetzt, hineingeboren, Jesus, in dein Reich, in deine Familie. Wir preisen dich, Jesus, und so breche ich jetzt das Brot im Glauben, Jesus, dass, weil dein Leib für mich geopfert wurde. Die Strafe lag auf dir zu unserem Frieden, steht geschrieben. Du hast die Sünde der Welt getragen. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Du hast es getan, die Sünde von Adam her. Hast du auf dich genommen. Hast die Forderung der Sünde und des Gesetzes hast du erfüllt. Dieses Sündenproblem ist gelöst. Mit einem Opfer hast du uns ein für alle Mal vollkommen gemacht. Tadellos, unsträflich vor dir hingestellt. Preis und Ehre dir, Jesus. Du hast es alles getan. Wir schauen auf dich hin, Jesus. Auf den Gekreuzigten, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Wir schauen dich an, Jesus. Wir schauen dich an. Wir schauen die Erlösung an. Wie du gerade jetzt für uns am Kreuz hängst. Wir schauen dich an, Jesus, wie du aber jetzt schon auf dem Thron sitzt. Auferstanden bist und auf dem Thron sitzt und regierst. Wir schauen an den Herrn der Herrlichkeit, dem König der Könige. Wir schauen den an, der wiederkommt. Wir schauen den an, der beschlossen hat zu kommen. In großer Macht und Herrlichkeit. Wir schauen dich an, Jesus. So trinken wir, Herr, dein Blut. Und dieser Wein ist dein Blut, Jesus. Dein Blut für uns vergossen. Ehre sei dir, Herr. Gottes Lamm. Gottes Lamm, die zentrale Botschaft des ganzen Evangeliums, die zentrale Sache im ganzen Universum. Halleluja, danke, Jesus. Alles dreht sich um dich, Jesus. Man, natürlich meint man, es dreht sich alles um die Sonne, aber in Wahrheit, es dreht sich alles um dich, Jesus. Durch dich und für dich ist alles geschaffen worden. Du bist der Schöpfer und alles ist dein Eigentum, Jesus. Seien es die Dinge im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde, alles ist dein Eigentum, Jesus, und alles ist dir unterstellt. Alles ist unter deinen Füßen. Alle Feinde sind unter deinen Füßen. Du bist der Herr des Universums. Du bist der Herr der ganzen Welt. Du bist der König aller Könige. Du bist der Herr, Jesus. Halleluja. Und dein Reich ist nahe gekommen. Dein Reich ist mitten unter uns. Dein Reich ist hier, Jesus, und du bist die Tür dazu. Du hast uns den Zugang gewährt. Zu deinem Herrlichkeitsreich, zum Machtbereich deiner Herrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, König Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja, Jesus. Und wir wollen dich jetzt anbeten. Wir wollen dich loben und preisen, Jesus. Wir wollen Lieder singen zu deinem Ruhm und zu deiner Ehre. Danke, Jesus. Halleluja.